Ich grüße herzlich und sage Hallo, willkommen zurück zu Borgard spricht. Heute mit Sascha Tschorn. Der Sascha ist ein ganz feiner Schauspieler und sehr netter Sprecherkollege, dem ich das ein oder andere Mal schon über den Weg gelaufen bin, hier in einigen Tonstudios in Köln. Dabei wohnt er eigentlich hauptsächlich in Berlin. Wieso, weshalb, warum und überhaupt, das hört ihr jetzt hier bei Borgard spricht. Mit Sascha Tschorn.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Pass auf, die erste Frage direkt. Ist richtig blöd, aber hab ich mich die ganze Nacht drauf gefreut. Warum bist du denn nicht Schornsteinfeger geworden?
Ja,
das ist wahrscheinlich der alte Joke, den du.
Nee, gar nicht. Also natürlich, ja, doch, ne? Sascha Tschorn hat einen Horn, frisst viel Korn. Kindergarten, Alter, da gehen.
Ah, okay.
Wie sagt man?
Da gehen alte Wunden auf.
Ja. Mhm. Aber ich habe witzigerweise, meine Tochter sagt dann zu mir: Papa, manchmal, da gucke ich dann auch, was du so gemacht hast und so. Und dann hat sie mir irgendwas gezeigt, den Namen nochmal irgendwie im Internet und dann. Gab es mal vor ewigen Zeiten, da habe ich noch in Köln gelebt, Selfmade Shorties oder irgendwie sowas in der Art. Und dann musste man irgendwie innerhalb von einer bestimmten Zeit irgendwie was machen, spielen etc.
Mhm. Vor der Kamera oder auf der Bühne oder was?
Vor der Kamera. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache halt mehrere Rollen und dann war ich halt der Journalist. Ich war der, jetzt muss ich gucken, Chornostar. Und ich habe immer über mich gesprochen. Also,
du warst immer die Person.
Also genau, dann war ich, nein, fast. Und dann bin ich irgendwie zu Axel Springer oder Spaxel Ringer oder irgendwie, oder Head Artie oder so irgendwie. Also alles, diese Rollen, die ich dann halt gespielt habe. Deshalb war der Journalist, der Schornsteinfeger, der Chornostar. Von daher, das war ganz nett.
Du hast mir eben gesagt, wie alt deine Kids sind. Die verstehen das also natürlich längst, was du machst und gucken dann auch manchmal so im Internet, was hat der Papa schon gemacht, was macht er so oder wo kann man den hören und so?
Genau. Meine Tochter ist da ziemlich mit ihren 9 ziemlich fleißig. Immer, Papa, ich habe dich halt gesucht oder gefunden und dann und ob ich keine Filme mehr spiele oder ob ich ob mir das jetzt keinen Spaß mehr macht, weil ich jetzt nur noch spreche oder so. Aber die ist da ziemlich fleißig, die schaut und sucht mich und findet mich. Und ja, da habe ich Bilder von dir gesehen und alles. Aber total niedlich.
Also bist du der kleine Hollywood-Star für sie.
Ja, so. Und dann kommt die Frage, Papa, bist du eigentlich berühmt? Ja, nein. Würdest du gern berühmt sein? Nein.
Ja, natürlich, nein, so fragst du.
Genau. Und ganz aktuell gerade, dieses Wochenende, haben wir das alles so geklärt mit Journal. Ne, Journalist oder Schornsteinfeger und die mich suchende Tochter, wirklich.
Ja. War Berühmtheit oder berühmt werden tatsächlich mal irgendwie so ein Element bei dir in der Schauspiellaufbahn, in der Karriere? Warst du dir mal nah, hast du das mal angestrebt?
Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Ich habe viel oder nie, doch einige Zeit, viel Zeit damit verbracht, diesen Status berühmt sein oder sich damit auseinanderzusetzen, dann aber irgendwie gemerkt, liegt auch nicht in meiner Hand und das will ich auch irgendwie gar nicht und kann ich auch gar nicht leisten. Mhm. Ich bin ja nur zum Schauspiel gekommen, weil ich wusste nach dem Abitur in Berlin, dass ich nicht normal studieren werde. Also ich habe mich nicht in einem Hörsaal sitzen sehen, sondern dachte immer, wo ist denn meine Bühne? Also ne, dieses, ich gehöre doch irgendwie, ich muss doch irgendwie gesehen werden.
Und der Weg zum Professor war einfach zu lang, um dann selber vorne im Hörsaal zu spielen.
Ja. Genau. Habe ich halt diesen leidigen Weg des Vorsprechens, bin ich dann gegangen. Und habe ja dann nach 2 Jahren, bin ich dann irgendwie in Leipzig gelandet. Aber ich wusste halt damals, ich werde nicht normal studieren.
Mhm.
Und na klar, dann Theater gemacht und
Aber die Berühmtheit war da jetzt nicht irgendwie eine Sache, der du hinterher gestrebt bist oder so. Es ist ja auch eigentlich generell irgendwie so das hohlste aller Ziele, was man dann vielleicht verfolgt, wenn man in so einen künstlerischen Beruf reingeht, ne? Weil du willst erstmal deine Kunst ausleben, deinen kreativen Erguss haben irgendwo und das ist ja auch, das steckt ja tief in einem drin, dass man das irgendwie befriedigt haben möchte und dann, klar, soll es irgendwie monetär auch stimmen, dass du davon auch leben kannst und Berühmtheit ist ja meistens dann fast ein Nebenprodukt, wenn man dann nicht umswitcht und sagt, jetzt ist meine Berühmtheit mein Job, ne?
Genau.
Aber da kenne ich jetzt keinen Sprecher, glaube ich, der das.
Naja, gibt ja viele wie David Nathan, Simon Jäger, die durch
die ihre... die sind jetzt nicht... sprechen jetzt nicht mehr, sondern sind jetzt einfach nur noch berühmte TikTok-Stars oder sowas. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Wie es so bei manchen Z-Promis oder so manchmal ist. Weißt du? Einmal im Dschungelcamp und jetzt bin ich, mein Job ist berühmt sein.
Ja. Nee, das war in der Tat, natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt, dachte, na cool, dann spiele ich geile Theaterrollen, dann werde ich bestimmt und habe vor, Hamburger Schauspielhaus, Deutsches Theater, geil, Volksbühne, aber dann irgendwie gesehen, das irgendwie ist gar nicht mein Weg. Und dann, okay, dann drehen. Na, drehen ist ja auch immer nett.
Ja.
Und dann habe ich auch eine Weile gedreht und wurde auch mal im Supermarkt erkannt. Oder immer mal wieder, witzigerweise. Aber dann
waren
auch,
Sie nicht die Wasserleiche letzte Woche?
Also, sind Sie nicht der? Ja, ich bin's. genau. Aber dann habe ich auch gemerkt, bringt mir null die Bohne was. Mhm. Und ich möchte auch gar nicht mit dem, was ich da gedreht habe, vordergründig wiedererkannt werden. Aber es ist natürlich auch ein Nebenprodukt von dem Beruf dann.
Ja.
Ne? Ja. Und witzigerweise ist dann diese Berühmtheit sozusagen zu dem Plan B. Wie kommt man denn zum Sprechen? Ich habe ewig gedacht, oh scheiße, Theater, drehen, das ist mal auch so abhängig. Und ich habe keinen Plan B und irgendwie muss ich doch aber trotzdem...
Abhängig von einem Beruf, das Engagement zu haben.
Genau, genau. Und dann irgendwie durch einen Theaterkollegen dann da reingerutscht in diesen Sprechbereich. Und auf einmal habe ich so gemerkt, ich fühle mich total mega wohl. Und ich mache mir gar nicht mehr die Platte, berühmt sein zu müssen, zu wollen, Engagements zu kriegen, weil ich habe das Gefühl, anders als beim Drehen ist das Sprechen irgendwie auch ein Handwerk, das gefordert und gewollt wird und beim Drehen ist es so, denn naja, es sind so viele Redakteure oder RedakteurInnen, na und dann muss man gekannt werden, muss man gewollt werden, wie berühmt ist man, wo hat man schon mitgespielt und dalalala, so viele Faktoren spielen eine wichtige Rolle, dass dieses eigentliche Handwerk meines Erachtens gar nicht mehr so wichtig ist, sozusagen. Also kannst du auch als relativ ungeübte Spielerin oder ungeübter Spieler da was, eine große Kinosachen machen oder Fernsehsachen oder was
Weil
auch immer.
Weil du entweder den richtigen kanntest, das richtige Gesicht hattest oder so, aber nicht unbedingt die besten spielerischen Fähigkeiten hast.
Zum Beispiel, ja, ist ja auch immer sehr subjektiv.
Klar, aber wir reden jetzt nicht vom großen Ganzen, sondern so von
genau, und
gewissen.
Ja, und da fühle ich mich irgendwie mit dem Sprechen total wohl. Da denke ich so, ja cool, dann das passt.
Ja, ich habe letztens mit einer Kollegin hier auch drüber gesprochen. Wir sprachen über dieses Element des Schauspielerns, dass man, wenn man von Theater zu Theater ziehen muss, weil man vielleicht immer nur Zeitverträge hat oder wenn man als Schauspieler im Film immer wieder auf ein neues Casting gehen muss und immer wieder neu hoffen muss, oh, hoffentlich kriege ich jetzt den Big Break, hoffentlich kriege ich den Job und so. Und das kratzt ja total an der Ausdauer oder auch am Selbstbewusstsein manchmal und ist super anstrengend. Im Gegensatz zum Sprechen, da gibt es natürlich auch große Jobs, Kampagnen, vielleicht irgendwie in der Werbung oder auch tolle Synchronrollen in Serien oder Filmen, die man hofft zu bekommen, aber normalerweise sind es ja dann eher so, ist es mal hier ein Hörbuch oder mal da ein Industriefilm oder ein Erklärfilm oder so, da tut es auch nicht so weh, wenn man dann nicht bekommt, ne? Oder wenn es dann nicht geklappt hat oder wenn man zeitlich sogar nicht kann, ne? Da reißt man sich dann auch kein Bein aus, das ist vielleicht auch das Angenehmere an dem Beruf. Am Sprechen.
Absolut, glaube ich auch. Also viele Castings fürs Fernsehen und die haben dann so reingehauen, wenn man die nicht bekommen hat. Mhm. Wenn man so viel Herzblut oder Wunsch auch da reingelegt hat und so viel Hoffnung und auch so viel Abhängigkeit. Und die Miete muss ja auch gezahlt werden. Mhm. Und diese Regelmäßigkeit, die man sich so erarbeitet oder ich mir gerade so erarbeite mit dem Sprechen, dann weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Ne? Das kommt immer wieder und es läuft und macht. Und alles, was dazukommt und interessante Projekte, wenn die dann klappen, so wie du es gesagt hast, dann ist super. Und wenn sie nicht klappen, na dann halt nicht. Mhm. Dann geht es halt irgendwie weiter.
So. Wie bist du denn damals ins Schauspiel dann reingekommen?
Mit dem Ende meines Abiturs wusste ich, ich kann nicht im Hörsaal sitzen, sondern muss irgendwie auf die Bühne. Und dann habe ich diese Vorsprechprozedur begonnen. Und nach 2 Jahren, ohne Witz, nach 2 Jahren beschissen, hat es dann endlich mal geklappt in Leipzig. Und dann wurde ich nicht angenommen. Also dann, ich hatte bestanden, ja. Habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Dann hatten die aber mehrere bestehen lassen und dann haben die geguckt, ja, wer passt denn da besser ins Ensemble? Ja, Sascha, du bist nicht dabei.
Oh.
Ja.
Wie geht denn? Das ist ja wirklich eine Frechheit. Ja.
Und dann habe ich nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht, da, und habe wieder bestanden. Und dann war ich,
im selben Jahr aber?
Nee, quasi, in dem Folgejahr.
Aha, okay.
Und dann, genau, dann hat es geklappt. Und ich bin eigentlich auch nur dazu gekommen, weil ich früher, ich habe getanzt früher. Also, als kleiner Knirps, Boogie Woogie. Mhm. Ja, und Rock'n'Roll. Richtig so Sport- und Turniertanz war das dann. Und auch echt erfolgreich. Und da wusste ich irgendwie diese Präsentationsebene, dieses auf einer Bühne stehen, beguckt zu werden für diese Leistung, die man da irgendwie erbracht hat. Mhm. Das hat sich prägend irgendwie bei mir entwickelt. Und deshalb war das irgendwie für mich dann auch mit dem Abitur ganz klar, jetzt geht's weiter, irgendwie was mit der Bühne. Und dann war ich in Leipzig und dann habe ich da 2 Jahre in Leipzig, 2 Jahre im Studio, weil die Ausbildung in Leipzig ist so, 2 Jahre in der Schule. Mhm. Mit Fechten und alles, was man so macht. Szenenstudien und
Stimmausbildung.
Stimmen sprechen und lalala. Und dann arbeitet die Schule mit 4 Studios zusammen.
Film oder Audio?
Theater. Das Wort, was war denn Theater?
Was ist nochmal dieses Wort beim Schauspiel, ja, wo man mit Applaus und weiß nicht, Romeo, Julia, Theater.
Ja. Damals war das Nationaltheater Weimar als Partnerstudio, Staatsschauspiel Dresden.
Wieso nennt sich das denn dann Studio? Das wirft
das ist ja die Studio, ja, ist die Studioausbildung. Also 2 Jahre an der Schule und dann geht der komplette Jahrgang weg an die Studios. Das ist dann die nochmal 2 Jahre Studioausbildung. Okay. Da werden die jungen Leute dann am Theater verheizt.
Ist das ein bisschen irreführender Begriff, oder nicht? Also ist so ein bisschen wie in Berlin gesagt wird, wir drehen, obwohl wir Synchronaufnahmen machen.
Vielleicht.
Also ist so ein bisschen, hä, was macht ihr denn da drüben?
Ja, gut. Nee, also genau, das nennt sich irgendwie Studioausbildung.
Okay, okay.
Es gibt ja auch an der Ernst Busch die Bad Studiotheater.
Mhm.
So als Studio, als vielleicht Experimentier- Städte.
Ja gut, ich habe jetzt natürlich Tonstudio im Kopf, da bin ich wahrscheinlich zu festgefahren drin. Okay.
Auf jeden Fall war eine geile Zeit. Wirklich. Also man wird ja da, da gibt es einfach nur die Arbeit. Und das ist so, glaube ich, der Fokus gewesen. Dadurch, dass es so weg war, so weit weg vom Schuss, kann man sich einfach auf die Arbeit konzentrieren. Und da waren auch Leute, die mich interessiert haben. Und dann war der Jahrgang, wie wir da die Hälfte vom Jahrgang dahin gegangen sind, es war so stimmig. Alles, dass man, dass die Zeit wunderbar war. 2 Jahre Fat Chemnitz, nur Theater. Verheizt werden mit Zwergnase und Weihnachtsmärchen und hast du nicht gesehen oder in anderen Produktionen. Also da werden die Schauspielstudenten mega.
So intensiv, wirklich.
Benutzt, verheizt. Und dann geht es halt weiter noch mit Bewegung, Fechten geht noch weiter, Sprechen geht noch weiter. Und witzigerweise, denn habe ich dann versucht, frei zu arbeiten als Spieler. Hat natürlich nicht geklappt, hatte mein erstes Theaterengagement in Halle an der Saale bei Annegret Hahn, das ist die Ex-Frau von Ulrich Mühe. Und die war vorher Interimsintendantin an der Volksbühne, an der Berliner Volksbühne. Mhm. Eine krasse, wirklich krasse Persönlichkeit. Aber es war so eine abgefahrene Zeit und Halle an der Saale, hat mich erstmal beworben so, ich wusste nicht, dass es ein Kinder- und Jugendtheater war. Später hat sich das dann mir erschlossen, als dann die Zusage kam und ich dann da war zum Vorsprechen, dachte ich, ach fuck, ich bin ja beim Kinder und ja, schon knirsch. Aber die ist so interessant gewesen, die Frau beim Sprechen, beim Besprechen der Projekte, was alles kommt und was denn da gemacht wurde. Das ist so keine typische Kinder- und Jugendarbeit. Also rein ins.
Nicht einfach nur, hier ist dein lustiges Kostüm und jetzt genau, machen wir den
gar
Pinguin.
Nicht, gar nicht. Das ist wirklich. Also, das würde jetzt den Rahmen sprengen, die Arbeit da nochmal auseinanderzunehmen, aber wirklich als Künstler auch und als Ensemble gefordert zu sein. So wertschätzend und vernichtend zugleich und von der stofflichen Auseinandersetzung Hammer. Wirklich, richtig, richtig toll. Das ist, da war ich noch auch drei Jahre. Das ist mal mein Hüngerchen. Ich kriege immer beim Sprechen, immer wenn ich zu wenig esse und wenn ich zu viel esse, dann rebelliert mein Magen.
Ja, kurz nach, wenn wir eine Pause machen beim Sprechen und ich was esse, dann oder was oder viel trinke, danach habe ich auch erstmal, muss ich sagen, jetzt habe ich erstmal 5 Minuten, das spricht mein Bauch jetzt, bin ich erstmal Bauchredner. Ja.
Wahnsinn, also ich also muss mich immer beim Sprechen darauf vorbereiten, gut zu frühstücken, denn nur ein bisschen Gurke und ein bisschen Apfel zwischendurch zu essen, ist so dieses Niveau gehalten. Ja. Weil wenn ich dann schön mit einer Tortilla anfange oder mit einem Weizenbrötchen, so
das spricht mit.
Ja, hat seine eigene Rolle. Und naja. Aber dieses ganze Theaterthema ist total spannend und ich liebe es auch, Theater zu spielen. Ne? Auch in der Zeit jetzt, nachdem ich dann fest in einer Serie gespielt hatte und dann gesagt habe, jetzt bin ich aber frei, hat mich das Theaterspielen auch hier in der Kölner Szene nicht losgelassen. Hab dann hier irgendwie am Bauturm viel gespielt oder Theater der Keller.
Wann bist du denn zum nach Köln gekommen?
Nach Köln gekommen. Ich glaube 2010 oder 2011.
Wegen eines Jobs oder wegen
die Liebe, einer Frau, die Liebe, oder? Genau. Ja. Okay. Ich habe beim Arbeiten damals bei der Serienproduktion eine Frau kennengelernt. Es war eine tolle Zeit, eine spannende Zeit damals und wir wurden dann schwanger und dann standen wir vor der Frage, welche Stadt? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, da gab es gar keine Frage und wir landeten in Köln. Und dann dachte ich, naja, okay, mal gucken. Und aber mit jedem Tag hat mir das hier super, super gefallen. Und dann kam das erste Kind, Fnock, und dann kam das zweite Kind, das ich bekommen habe, Fnock. Und genau, dann habe ich diese Zeit hier in Köln seit 2010, glaube ich, 2010, 2011 hier sehr genossen. Und dann ging auch dieses Kapitel des Lebens zu Ende. Und ich bin wieder in meine Heimatstadt, Berlin, gegangen. Und mit dem Weggang dachte ich so, dann hatte ich natürlich irgendwann auch, war mir Köln, war ich drüber, keinen Bock mehr.
Verstehe. Und also kann ich natürlich nicht verstehen als kölsche Junge, aber ich verstehe deine Emotionen.
Und mit dem ersten Tag des Weggangs dachte ich so, geil Berlin, bäh Köln, und war in Berlin und dachte, bäh Berlin, oh mein Köln. So wirklich, war yes. Wirklich, so war wirklich. Und jetzt, also auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, zeichnet sich dadurch aus, dass ich pendle. Ich habe zwei Kinder hier in Köln und alle 2 Wochen pendle ich, um meine Kinder hier zu sehen, und nehme diese 550, beinahe 600 Kilometer mit dem Zug auf mich und fahre immer für ein langes Wochenende hierher, um dann meine Kinder zu sehen, und dann fahre ich wieder zurück.
Aber du bist auch hier öfter mal unter der Woche, um in Studios
rumzustreunern.
Mit deinem Magen rumzumurren.
Rumzumarkieren.
Genau. Eine Tortilla.
Ja. Und diese Zeit sozusagen einfach auch manchmal zu verlängern oder vorzuschieben, um dann hier irgendwie zu arbeiten oder arbeiten zu können. Und dann habe ich jetzt aber beide Städte. Habe irgendwie so ein Szeni Berlin, ja, und alles, oh, interessiert uns nicht, alles voll dreckig, Alter, und wer bist denn du, und dann kommt man so in dieses Gediegene, scheinbar, im Vergleich, im direkten Vergleich, so ein bisschen ruhigere, aufgeräumtere, saubere Köln.
Freundliche,
ja, naja, kommst du nicht rein, aber nein, genau, und dann, ja, habe ich einfach den Vorzug von 2 Städten.
Das heißt, du würdest auch sagen, du mehr oder weniger siehst du dein Leben hier so 50-50 gerade, oder sagst du schon eher, nee, 80-20, in Köln bin ich nur, in Anführungsstrichen, nur für die Kids, oder mal ein Hörbuch?
Na, ich würde sagen 20-80, diese Nummer. So. Ah, ja, okay, also das ist natürlich, ich habe ja auch ein Leben in Berlin, eine Frau habe ich in Berlin, verheiratet, glücklich. Wir haben einen tollen Familienhund, holen unsere Kinder
einen Garten, ihr habt doch einen Garten, hast du
erzählt? Ja, gehabt. Ja, also es ging so schnell, wie wir ihn hatten, war er auch wieder weg.
Oh Gott, was passiert? Meteorit.
Ja, fast. Nur das Thema kurz zu Ende machen.
Ja, bitte.
Natürlich mit meiner wunderbaren Frau und mit dem Familienhund und in der Patchwork-Familie, wir sind dann 3 Kinder, auch da, dass wir da irgendwie dran sind, irgendwie das auch in Berlin schön zu machen. Und Köln uns natürlich auch immer dann einfach trennt für die Zeit, was natürlich irgendwie emotional und auch schwer zu stemmen ist.
Ja, verstehe.
Aber auch ganz gut, weil meine Frau ist eine tolle Fotografin und dann können wir uns eigentlich auf unsere Jobs konzentrieren und dann finden wir wieder zusammen und haben dann einfach auch Qualitätszeit zusammen. Ohne Kinder. So, das ist auch sehr wichtig. Also sie hat ein Kind aus einer anderen Beziehung und es klappt hervorragend, auch mit dem Papa und super und Patchwork. Und ich mit meinen 2 Kindern und die zu dritt lieben sich auch und finden das jetzt noch, lieben die sich alle mit den, die angefangen haben mit 3, 4, 5 und jetzt sind sie mittlerweile, als sie sich kennengelernt haben, jetzt sind sie 9, 10 und 11. Mal gucken, wie lange dieser Weg noch zusammengegangen wird von den Kindern, ohne dass sie sagen, ich hasse dich, geh weg, du bist doof, du stinkst und so.
Ja, aber das muss ja nicht, das geht ja auch, wenn bei den 2, die in Köln wohnen, das muss ja nicht nur Köln-Berlin die Rivalität sein. Also,
nein, überhaupt
nicht. Ich finde den Geschwisterbund sehr wichtig. Ich habe 2 jüngere Schwestern und da wurde mir von meiner Mutter und auch allen Liebenden um uns herum immer gesagt, behaltet euch die Geschwister wohl. Das sind eure besten Freunde, die habt ihr fürs Leben, die könnt ihr euch nicht aussuchen.
Ja, also genau, also meine beiden sind ja auch extremst, der hat mich angefasst, geh weg, hau ab. Und irgendwann ist so eine Aggressivität in dieser Geschwisterei, wo ich mir denke, Mensch, also Respekt auf einer gewissen Weise, man kann ja, da ist ja das große, die große Frage der Menschheit, steht ja dann da, aber zu sagen, nee, Leute, geht mal respektvoll miteinander um und versucht mal einen anderen Weg der Kommunikation zu gehen. Also so blöd sich das jetzt anhört, aber das ist wirklich eine tagtägliche Übung. Zu sagen, nee Leute, sprecht doch mal, bitte, danke, ich hätte gerne, schreit euch nicht an, haut euch nicht gleich. So, das ist total wichtig.
Aber haben die den Garten abgebrannt?
So fast, ja. Also diese Gartennummer, unglaublich. Also in Berlin einen Garten zu bekommen, ist echt super schwierig. Ich glaube, weil ganz Berlin, auch mit Corona, auf einmal dann dachte, jetzt nehmen wir einen Garten. Aber wir sind auch schon seit ungefähr 2 Jahren, Pi mal Auge, haben uns auf alle wichtigen Listen, Gartenlisten setzen lassen und das muss man immer wieder erneuern. Und damals, als wir in Pankow in Berlin, da haben wir damals, als wir den Hund bekommen haben, unseren Familienhund, sind wir durch eine Gartenanlage gelatscht und dachten so, boah, ist das schön hier. Und fragten denn justamente jemand, der hinterm Garten da stand, wie läuft denn das hier? Ja, er sei der Vorsitzende vor 2 Jahren, drei Jahren. Er sei der Vorsitzende und wir schicken und nichts mehr gehört, nie wieder. Okay, dann geht's weiter. Und dann irgendwann meinte meine Frau dann, ja, wir müssen Engagement zeigen. Rief den dann noch nach 2 E-Mails nochmal an und dann ging der ran und meinte, ja, wir suchen immer einen Garten. Aha. Wisst ihr was, ich habe eine Idee, kommt doch mal vorbei. Und dann war ich hier in Köln, sie in Berlin zu der Zeit und arbeitsbedingt und dann schaute sie sich den Garten an. Von dem sich herausstellte, dass das sein Garten ist. Jetzt gibt es da in der Gartenanlage ist eine Eigentümerfrage. Entweder ist es die Stadt Berlin, also der Bezirksverband Pankow, der sagt, ja, das ist unsere Gartenanlage, oder der Eigentümer Haberbeck, dem gehören auch irgendwie Inseln und Immobilien in Berlin, der sagt, ich bin ein Privatier und es gehört mir gerade. Also da ist ein Rechtsstreit und da verkrümeln sich gerade viele Garten. Liebhaber oder Eigentümer, die es auch nicht tragen können, diese Gefahr, ob das links oder rechts wird, von der Entscheidung, also apolitisch betrachtet.
Jetzt wird es so ein Politdrama.
Ja, genau. Und dann plötzlich sagt er zu mir, und dann hieß der, hat uns das Angebot gemacht, ihr könnt den Garten haben und hier Summe X und hast du nicht gesehen und wir machen das so. Und dann irgendwie in diesem Zeitraum, das waren dann irgendwie, glaube ich, 2 Monate, veränderte er immer so diese Richtung. Diese Richtung der Vereinbarung.
Ah, ja.
Ja, dann machen wir vielleicht einen Übergang. Genau, die Rahmenbedingungen. Und dann sind wir dann zum Sommer drin, dann sind wir dann irgendwie, wenn ihr mal weg seid, dann sind wir auch wieder drin. Und dann irgendwann, das spitzte sich dann zu, dass wir dann irgendwann gesagt haben, nee, du sag mal, die Vereinbarung, die ursprüngliche Vereinbarung, die wir getroffen haben, wo wir aufgrund deren wir uns hier halt irgendwie gerade befinden.
Wir kaufen einen Garten und dann bist du weg.
Ja, genau. Und das müssten wir jetzt, sonst machen wir das gar nicht hier. Und dann ging das relativ schnell, dass wir dann vor der Gartentür standen. So ungefähr im übertragenen Sinne. Also, naja, und jetzt geht es für uns weiter mit der Suche, aber war schon wirklich eine Lebensqualität. Wirklich, ich habe mit meinem Sohn da.
Also ihr wart zwischendurch auch drin, ja? Ja, genau. Ihr hattet den Garten tatsächlich.
Ja, fast. Also sozusagen, das war dieser fließende Übergang.
Ja, ja, ja.
Und wir haben Steine gezogen, Beton rausgemacht. Mein Sohn ist, ich habe mit dem Insektenhotel gebaut und richtig super. Und der fand das richtig toll. Und das ist, glaube ich, total wichtig, auch wenn man viel arbeitet, sozusagen wie Natur, Garten, wieder so einen Punkt zu schaffen, wo man sich erdet.
Ich mach das so gern. Ich habe ja hier, wir haben hier hinterm Haus einen Garten. Und ich bin so gerne am Rasenmähen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Unkraut rausrupfen und so. Das ist so meditativ, finde ich, wenn man da, also wenn man nicht gerade irgendwie einen Podcast auf dem Ohr hat und sich irgendwie berieseln lässt, dann denkt man einfach, man denkt über Jod und die Welt nach. Ja. Finde ich sehr, sehr schön immer. Ja. Immer sehr, 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 sehr beruhigend.
Ja, einfach auch, oder dann einfach mal nicht auf die E-Mails, auf sein Handy zu gucken die ganze Zeit, sondern nach 4-5 Stunden zu merken, ach stimmt ja, ich habe ja ein Telefon.
Ich habe ja noch ein Leben.
Ja, da war ja was. Beruf, fuck.
Was machst du denn sonst noch so außerhalb des Mikrofons oder außerhalb der Studiokabine, wenn du gerade nicht im Garten Beton ziehst? So? Was macht denn der Sascha privat?
Privat? Ich fahre super gerne Motorrad. Ah, ja. Habe jetzt aber aktuell keins. Habe das vor einiger Zeit verkauft, aber bin aktuell wieder auf der Suche nach einer schönen Karre. Ja, das ist...
Schöne Maschine, ja.
Genau, da hatte ich total Bock drauf wieder.
Ich habe auch Motorrad und ich fahre, das ist nur saisonal angemeldet, ne, von März bis Oktober. Und manchmal fahre ich ein Jahr lang gar nicht, weil letztes Jahr ist halt mein Sohn geboren, da hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun. Mhm. Und manchmal ist das Wetter halt auch einfach scheiße, dann bleibt die Maschine echt die ganze Zeit in der Garage stehen. Ja. Aber jetzt, wo du gerade sagst, bei dem Wetter jetzt.
Was fährst du denn? Oder weißt du,
ne, so eine Kawasaki fahre ich, aber das ist so eine Harley-Nachbau. Kawasaki VN800 heißt die. Oh, okay. So eine Chopper. Ah,
schön.
Schöne Maschine, macht Spaß. Nur ist es halt nicht so jetzt die Stadtmaschine, wo man so mal eben durch Verkehr mithuschen kann, sondern das ist halt eher so, da fährt man mal eine kleine Tour mit. Also jetzt nicht bis in die Alpen, sondern mal in die Eifel oder so. Ja. Das Problem ist, du musst halt erstmal von Köln aus dann auch eine Stunde über die Autobahn auf der Chopper in die Eifel ballern.
Ja.
Das schreckt halt auch erstmal ab.
Ja.
So, und jetzt einfach nur hier ins Bergische zu fahren, ja, auch schön.
Ja, ich hatte mal eine 1200er.
Ja, sagen wir das einfach.
1200er.
Weißt du, man muss hier einfach im Podcast alles mit Selbstbewusstsein sagen, dann zweifelt auch keiner was an.
Okay. Ja? Ich hatte 12 Buell, Alter, vor. Eine 1200er, 1200 Kubik Buell. Ist ja auch so ein Harley-Abschnitt gewesen, Buell, so. Und die hat so eine Power, dass mir im Kölner Stadtverkehr das Bein förmlich weggebrannt ist. Und wenn man da steht, und dann, da habe ich mir auch nach einer leichteren Maschine mal gesehnt. 650er, so eine
Wo man mal schneller drauf ist und mal schneller auch mal unterwegs ist. Also weil ich ziehe mir eigentlich auch immer die Montur an, weil ich will nicht in kurzer Hose auf der Chopper fahren. Erstens sieht es lächerlich aus und zweitens sind mir meine Beine lieb.
Absolut, ja. Aber ich hatte auch, es gibt irgendwie eine 300 Kubik hat die von Vespa, auch ne, Vespa-Größe, super für die Stadt, aber hat einfach 300 Kubik,
baum. Das ist krass.
Die hat richtige GT, GS heißt die, irgendwie so ein super krasses, geiles Teil.
Ja. Sorry für alle, die überhaupt nicht motorradaffin sind, das war jetzt ein kleiner Exkurs, wir gehen jetzt wieder zurück vors Mikrofon. Ja. Also wo ich dich nämlich das erste Mal tatsächlich persönlich gesehen habe, war glaube ich hier im Studio im Friesenplatz beim Hörbuch einsprechen.
Genau.
Die haben da zwei Studios mit so Glaskästen und dann sieht man auch immer, wer ist denn der Kollege, die Kollegin, die da spricht. Und da saßt du drin und wir hatten uns dann noch nett unterhalten über irgendwie dein eigenes Studio, was du auch in Berlin hast, von dem du auch gerade so ein bisschen erzählt hast, in so einem Hinterzimmer in so einem Ladenlokal irgendwie ganz schön.
Hinterzimmer, ne? Ladenlokal.
Hört sich jetzt sehr, sehr nach Raketenhandel an, ne?
Friedrichshain, Alter, ist tief drinne.
Du bist also öfter hier zum Hörbuch sprechen. Ist das auch das Einzige, was du dann hier machst in Köln, wenn du dann mal hier bist?
Hat sich ein bisschen verlagert. Also ja, hauptsächlich bin ich wirklich da, um Hörbücher zu sprechen. Hab auch mal eine Weile synchron gemacht und spreche in Berlin ab und zu ein bisschen synchron, aber es ist nicht so, das ist nicht der Rede wert eigentlich. Ne?
Reizt dich nicht oder ist es einfach nicht so gebucht bei dir?
Komischerweise habe ich nicht so viel Energie reingesetzt. Also ich habe mal eine ganze Weile, hier Hörbuch und vielleicht Voice-Over noch machen.
Ah ja.
Oder Deutschlandfunk oder WDR. Features oder Dokumentation mache ich auch super gerne. Synchron, denn bei Splendid. Ja. Aber ich habe relativ früh, irgendwie in den 90er, 2000 schon Menge gesprochen in Berlin. Bei Studios, die es heute gar nicht mehr gibt. Und dann habe ich es irgendwie komplett sein lassen. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Und dann, früher hat es ja mit den Aufnahmeleitern immer so funktioniert, man hat telefoniert. Hallo, Sascha, bist du da? Ja, okay. Du, wir machen das und wir machen das. Kannst du dann und dann? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Studiofolge gekriegt haben mit so viel Telefonieren.
So funktioniert es aber hier in der Gegend heute noch.
Das ist ja, ne? Ich bin jetzt über eine Buchungsplattform buchbar, synchronstar.de. Genau, da buchen die Leute dich für Synchron einfach.
Die buchen sich in den Kalender rein, ne?
Genau, zack und zack und zack. Und da habe ich mal eine ganze Weile ziemlich viel Energie reingesetzt, habe gemerkt, so die Synchronbranche, die ist auch eigen. Die möchte sich nicht so gerne in die Karten gucken lassen, habe ich immer so das Gefühl. Und die ist ja auch ein tolles Handwerk, das man da können muss, ne? Und die lassen auch nicht jeden mitspielen, habe ich so das Gefühl.
Aha, was meinst du mit, die lassen sich nicht in die Karten gucken, also, jetzt so, wenn du das als Sprecher selber sagst?
Ich glaube, also da sind ja auch große Produktionen und du musst dich auf die Leute verlassen können. Und dann nennen sich ja auch viele jetzt schnell mal, ich bin professioneller Sprecher und mach auch synchron. Und dann lädst du dir Flitzpiepen ein, die das Programm aber dann irgendwie auch nicht stemmen können. Mhm. Und die Verantwortung auf einer gewissen Weise auch nicht tragen.
Verstehe ich.
Dass die sehr vorsichtig sind, auch gerade in Berlin. Und
also damit meinst du weißt halt nicht so richtig manchmal, wie die agieren, die Disponenten oder die Aufnahmeleiter.
Ja, die lassen sich, du bist neu, lass mal, okay, mal gucken. Gut Ding will Weile haben. So. Ja. Naja, und das hat mich sehr schnell, verunsichert auch und dann.
Demotiviert.
Ja. Demotiviert und habe sehr viel Energie und Mensch, Leute, und zack, 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 zack. Und aber das, daraus ist dann, habe ich gesagt, weißt du was? Wenn was bei rumkommt und ich gebucht werde, machen wir es. Und ansonsten kümmere ich mich um den anderen Kram.
In Köln sagt man, bloster jet.
Was?
In Köln sagt man, weißt du was, bloster jet. Das heißt so viel wie, mach doch dein eigenes Ding, habe ich ja kein Interesse dran. Mach, was du willst. Bloster jet. Ich glaube, es heißt so viel wie, nicht blas dir doch ein, aber blas. Ich glaube, es soll so was heißen wie, blas du dir doch ein auf deiner Trompete oder mit deiner Posaune, mach du da, was du willst. Spiel mein eigenes Lied.
Ah, cool. Das wusste ich nicht.
Ja, ist mir gerade so. Passt gut zu der Situation. Kannst du beim nächsten Mal sagen, wenn du ein Grundstudio anrufst. Cool. Weißt du was? Bloster jetzt. Und dann legst du auf in deinem Studio in Friedrichshain.
Genau. Ja, aber Studio bin ich super, super stolz drauf. Also bin ja da in dieser Verlagsgemeinschaft, war auf der Suche. Ich habe mir erst ein Studio gebastelt oder beziehungsweise so angefangen. Also mit dem ersten Lockdown bekam ich von Matthias Rauchfuß von Audible eine Mail, liebe Sprecher, alle Produktionen müssen erstmal auf Eis gelegt werden. Ich so, nein!
Ja, die habe ich auch bekommen.
So, drei Bücher in der Pipeline. Ich so, Gott, oh Gott, nein, nein. Und dann ging es aber relativ schnell wieder los, weil wir sind ja alle hinter einer Scheibe und irgendwie sehr mit Maske und super, das ging dann. Aber er fragte auch, wer kann denn, wer kann arbeiten, autark? Habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich hatte aber nichts. Nichts, nichts, nichts. Dachte ich, scheiße, jetzt muss ich aber. Hatte aber den Kontakt von dem André, von dem Studio B3. Der hat ja.
Hier in Köln, also.
Genau. Und wusste, dass der sich komplett neu ausgestattet hatte mit den irgendwie, oder das vorhat, oder ne, diese Giga-Raumschiffe, diese italienischen Luxuskabinen.
Die sind mega, das sind Glaskästen. Das sieht aus wie in Filmen, wo die Höchstverbrecher in solchen Glaskästen referieren sind. Das
wie so ein Hannibal Lecter-mäßig, ne?
Ganz genau, ja. So fühlt man sich da drin auch und lechzt dann darum. Also es sind richtig schöne Studios. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so ein Glaskasten akustisch optimal ist, aber es ist mega.
Ja, ja. Also na,
für die Hörbücher auf jeden Fall.
Ja, ist ja nicht nur als Glas, irgendwie eine Glasfront an der Seite, so richtig super, aber es sind hochwertigste Teile, es macht richtig Spaß, da zu arbeiten. Genau, und da wusste ich, der hat gibt ja so diese Studiobox von der Firma als Sprecherkabine, dann gibt es noch die Desone-Kabinen etc. Und ich wusste, der hat eine Studiobox nochmal, wo ich auch irgendwie 2 oder 3 Bücher drin gemacht habe, die hat der sozusagen ausgemistet. Und habe ich gesagt, komm, was willst du dafür haben, Junge? Und dann habe ich ihm die abgekauft und dann hatte ich das Problem, dass ich diese, glaube, 1,5 Tonnen wiegt der so eine Kabine, kriegt mal 1,5 Tonnen von Köln nach Berlin. Dachte ich so, was, denk doch mal mit, Sascha. Kannst du nicht melden, sagen, meine Fresse, Alter.
Du hast dich immer weiter in die Scheiße reingegangen.
Ja.
Ja, die kann ich einfach in meinem Garten aufstellen. Garten weg.
Genau.
Fuck, auch noch niemand das.
Und dann hatte ich in der Tat einen ganz günstigen Transport via eBay-Kleinanzeigen ausgemacht. Der Typ fuhr eine Leerfahrt von X nach Y und der hat mir das für ganz, ganz, ganz billig Geld, das macht er auch nie wieder, glaube ich, aber hat mir das transportiert. Alter Schwede. Naja, okay, dann war ich erst in einem Coworking Space, was sich aber dann auch mit Corona gar nicht mehr so co-geworkt hat, weil alle zu Hause waren. Dann,
hast du das dann für dich alleine oder ging das?
War das ging erst alleine und dann wurde ich aber da, ich kam auch mit denen nicht mehr zurecht, weil ich gebe ja auch Unterricht, gebe ja auch Sprechunterricht, unter anderem für die Sprecherakademie. Und dann hatte ich einen Kurs da und dann haben die mir einen Tag davor den ganzen, haben die mir sozusagen verboten, da zu arbeiten. Ich dachte mir, ihr spinnt ihr, da kommen 20 Leute oder 10, was ja, 10. Ja, 10 Leute und ihr cancelt mir das jetzt einen Tag, einen Abend vorher, habt ihr einen Arsch offen? Okay, also die Karten waren auch gelegt und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich hier raus mit 1,5 Tonnen. Was mache ich?
Wo ist der Typ,
der für mich? Wo ist der, bitte Hilfe, Alter, Corona, du Sau.
Und währenddessen hat Rauchfuß angeklopft und gesagt, wo ist mein Hörbuch?
Ja, so ungefähr. Nee, das habe ich echt überlebt.
Dann hast du schon abgearbeitet.
Genau, ja. Und dann habe ich, wie ich zu meinem Studio gekommen bin, bei mir um die Ecke sozusagen sind ja so eine 5 Minuten von mir, super klasse, lese ich Schaltzeitverlag und Satyr Verlag, 2 politisch linke Verlage, ganz toll. Ein Kinderbuchverlag und politisch linke Literatur. Und fragte da, ja, guck mal, ist hier bei euch was frei? Und dann kamen wir ins Gespräch, haben mir so den Raum angeguckt.
Also bist du einfach reingegangen quasi?
Ja, genau. Also da habe ich erst den Andreas gefragt von dem Schaltzeitverlag, der die tollen Kinderbücher verlegt. Ist hier was frei? Ja, kann sein, hinten, da ist noch ein Raum, aber da musste mal mit dem Volker reden. Und dann habe ich mit dem Volker mich getroffen, der vorne den Satyr Verlag macht. Ja, können wir den machen. Ja. Der hat nämlich das Zimmer immer so für seine Poetry Slam Gäste freigehalten.
Aha.
Und dann
was haben die da gemacht?
Wenn irgendwie...
Als kleine Lesung, als kleines Poetry Slam Event oder was?
Wenn Events zum Beispiel in Berlin waren. Und ach, dann hat er so, der hat einen Gast da gehabt.
Ah, ja, okay.
So als Wohnmöglichkeit. Und dann, okay, glaube ich, hat das alles ganz gut gepasst, dass ich mit meinen Aufnahmen da arbeiten kann. Dann kamen wir zusammen und dann habe ich diese 1,5 Tonnen Studio Box, die auch sehr, also auch sehr hoch ist, echt total angenehm, kann und schön arbeiten, da reingezimmert, reingewerkelt. Und seitdem bin ich in Friedrichshain, habe mir draußen eine kleine Regie gebastelt, so wie hier. Nicht ganz so schön wie hier, aber genau, bin da sehr, sehr zufrieden und kann da voll arbeiten, remote und in der Regie arbeiten. Ja, das ist toll.
Schön. Ja, lass mal, wir hatten eben darüber gesprochen, dass das ein schönes Gefühl ist. Natürlich, wenn man als Sprecher zu einem Job geht und man geht in irgendein Studio und spricht es da ein und man fühlt sich wohl da mit den anderen Kollegen auch, aber es ist nochmal was Eigenes, anderes, wenn man in was Eigenes geht und denkt, ah, jetzt spreche ich in meinem Tempo, mache ich das. Oder alleine, wenn es nur Rechnung schreiben ist, dass man es nicht auf dem Küchentisch macht mit dem Laptop, sondern dann am Schreibtisch irgendwie.
Oder wenn man sich mit der Frau streitet und sagt, nee, weißt du was, ich penne auf der Couch.
Ich spreche heute, schlafe heute in der Kabine.
Genau, bin da, komm, Tür zu.
Scheiße. Aber deine Sprecher-Coachings, die du da machst, für wen machst du das genau? Als Gastdozent quasi an der Akademie?
Nur als gebuchter, freier Dozent, genau. Ich war auch auf der Suche nach wieder einem Plan B und man muss ja ständig irgendwie gucken, wie finanziert man sich und die Kindermäuler, die dann nach Hunger rufen und oh, Papa.
Ja, aber es klingt auch nach dir so ein bisschen nach einer Art Weiterentwicklung, die du auch immer wieder anstrebst, oder?
Total, also ich mag das total gerne. Also ich habe gar nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich kam irgendwie, dieser Dolph heißt der ist der Inhaber dieser Sprecherakademie und der sitzt in Österreich, ich glaube in Graz sitzt er, der ehemaligen Kulturhauptstadt Graz. Und der verkauft nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz sein Ausbildungs-Coaching-Konzept. Ja? Da sind dann unterschiedlichste Leute, die nach dem Prinzip, nach dem Prinzip Hoffnung, die nach deren Prinzip, also sozusagen Sprechmelodie, Atemtechniken und so, nach so ein paar Säulen, da diese Kurse anbietet. Und genau, es ging auch relativ schnell. Die Präsenzkurse waren mit Corona dann flöten und dann ging es, wer kann sozusagen remote arbeiten oder online. Sascha hat sich gemeldet, hatte nichts. Okay, Kopfhörer brauche ich.
Nichts vorbereitet, ja.
Nichts, aber ich mach's. Aber so kommen ja die Jobs. So, kann ich, klar, mache ich. Okay, was brauche ich?
Na ja, gut, okay. Du kannst es ja, warst nur nicht vorbereitet auf die, genau. Ja.
Und dann habe ich halt gemerkt, irgendwie bei der Arbeit hat man halt im Online-Unterricht 6 Leute und dann mit diesen 20 Stunden, die kaufen, das sind Lehrer, Podcaster, sprechbegeisterte Laien, Gamer, ganz unterschiedlich. Oder manche Leute, die das auch für ihren Job bezahlt bekommen.
So medientraining-mäßig.
Genau. Mhm. Nur nicht ultra 100% auf Medien zugeschnitten, also Medientraining so. Ja. Aber so der Kreis schließt sich.
Ja, da. Nur dieses Element des Sprechens da, ja.
Und genau, das habe ich total, ich genieße das wirklich sehr, mit den Leuten zu diskutieren, beziehungsweise mein Wissen zu vermitteln. Und habe dann gemerkt, ich hatte irgendwie durch diese Sprecherziehung, ich hatte irgendwie 4 Jahre Sprecherziehung an der Schule, also 2 in der Schule, 2 im Studio in Chemnitz und dann nochmal 3 Jahre in meinem Erstengagement. Da hat uns die Intendantin allen nochmal Sprecherziehung, also hat man einmal die Woche Sprecherziehung, nochmal zusätzlich. Also hatte ich irgendwie 7 Jahre Sprecherziehung.
Und dann stammelst du hier so.
Und dann stammelst du eine Scheiße hier zusammen. Genau. Und dann dachte ich, nee, aber das irgendwie, ich habe so viel natürlich an Wissen irgendwie. Und aber es macht mir auch echt Freude, das weiterzugeben. Ne? Und dann mit Texten zu arbeiten. Und da, das finde ich auch irgendwie ganz toll, was wir früher in der Schule künstlerisches Wort hatten, kann ich so ein bisschen, ich habe das Fach wirklich geliebt, also sozusagen künstlerisch mit Texten umzugehen, ne? Da eine Haltung zu haben, Gedichte zu erarbeiten, dieses fachkünstlerische Wort. Da schließt sich auch der Kreis, dass ich das irgendwie mit natürlich konzeptionell mich hinarbeite, Atemtechniken, Sprecherziehungsmaßnahmen, Übungsmethoden hin zu Textarbeit, bis man dann irgendwann über Wetter und Nachrichten und Gedichtsformen irgendwann natürlich auch beim Hörbuch, Thema Hörbuch landet. Und da finde ich es total schön, mit den Leuten dann zu arbeiten. Wie kommst du da hin? Ne? Wenn man die ganze Vorarbeit hatte, dass sie wissen, man kann Text so anfassen oder Werbung spricht man eher so oder wir machen das so und so und so und so und so, dass sich dann beim Hörbuch der Kreis eigentlich schließt. Na, mit einer Sachlichkeit oder mit einer Klarheit visualisiert, die Dinge benennen zu können, aber auch in der Lage ist, in eine Rolle zu schlüpfen.
Zu spielen.
Na, zu spielen, ohne dass es gleich Hörspiel wird. Aber das finde ich total klasse.
Wie gehst du denn an deine Rollen im Hörbuch dran, um da jetzt den Bogen zu schlagen vom künstlerischen Sprechen? Du sprichst ja mal ein Sachbuch, mal ein Fantasy-Roman, mal ein Modern Romance oder so. Gehst du da auch wirklich sehr differenziert unterschiedlich ran oder denkst du erstmal nur, das ist erstmal nur ein Hörbuch, ganz egal, was es jetzt erstmal ist?
Ich gehe, also erstmal in erster Linie ist erstmal ein Hörbuch. Dann lese ich das, weiß ich, okay, welches Genre ist das, ne? In welchem Gewässer schwimme ich denn? Und dann mir ist es sehr wichtig, den eigenen Rhythmus des Buches zu kriegen. Also auch zu verstehen, dass jedes Buch, jede Schreibweise einen eigenen Rhythmus, eine sprachliche Diktion, Duktus hat, ne? Also einen Rhythmus hat. Und wenn man das irgendwie erkannt, gegriffen hat, wie bewegt sich denn der Autor, die Autorin da, dann kann man sich da mitschwimmen lassen, mitnehmen lassen. Und dann freue ich mich immer auf die Rollen, die kommen. Und da ist es mir eigentlich sehr wichtig, dass die Rollen auch sehr differenziert ausgearbeitet sind. Wohingegen bei extrem langen Hörbüchern, da vernachlässige ich das dann manchmal. Da stupse ich sozusagen die Charge. Ja, ja. Die Charge, dass man die dann nur anstupst. Und manchmal arbeite ich die sehr aus. Also der Erzähler beispielsweise oder die beschreibende Person hat immer die normale Stimme. Und dann kommt halt ein guter Freund und dann ist der dick, dünn, klein. Gleich, wie ist der beschrieben? Dementsprechend arbeitet die Stimme dann ein dicker oder ein bisschen dünner. Oder ey, du bist da so oder ein bisschen kriechiger. Frauen kommen da auch, Mütter. Genau, dann arbeite ich mir die Rollen so aus. Früher habe ich die noch richtig farbig gemacht, dass ich dann wusste, aber mittlerweile habe ich dann nur noch Zeichen, arbeite mit iPad und Pen und kann mir das so alles markieren. Und es gibt ja auch Kollegen, eine Kollegin, die Yeshim, die arbeitet nur mit Papier. Mhm. Ja. Und Alter, wenn du 600, 700 Seiten Papier hast.
Das zeigt sie auch immer bei Instagram, wenn sie dann ihr Mäppchen aufmacht und dann ihre 33 farbigen Marker. Alter, das ist echt Respekt, ja, ja.
Genau, wenn man das verliert und durch mein Pendeln Köln, Berlin, wenn ich immer so viel Papier mitschleppen würde, Alter, ich würde mir einen Bruch heben.
Dann müsstest du den Typen anrufen mit der Kabine, der das rüberfährt.
Genau.
Ein Tonnen Papier. Ich spreche wieder ein Hörbuch. Kannst du
mal Papier rüber? Mach dir einen guten Preis.
Ja. Genau. Wenn du Frauen sprichst, ne? Mhm. Also pass auf. Für alle, die das jetzt nicht wissen, was sie damit meinen, wenn wir ein Hörbuch lesen und da ist ein Erzähler drin, der sagt, und dann gingen Bettina und Sven über die Wiese und Bettina sagte zu Sven, dann lesen wir ja die Bettina vielleicht mit einer leicht höheren Stimme oder mit einer weicheren Stimme und der Sven ist dann vielleicht eher der kernige Cowboy oder auch ein weicher Typ, wie auch immer. Mhm. Allerdings habe ich manchmal die Schwierigkeit, dann noch die Frauenstimmen, weil es soll ja kein Hörspiel sein, ne? Wir gehen ja nicht komplett in die Rolle rein, sondern nur so, wir tupfen sie nur leicht an, wie du gesagt hast eben. Die dann nochmal so richtig zu differenzieren. Und da, wenn jetzt zwei, drei Frauen auf einmal auftreten, natürlich kannst du die eine ein bisschen älter sprechen und die noch ein bisschen weicher und jünger oder vielleicht strenger, aber was hast du da noch im Petto? Wie arbeitest du das aus? Dass es nicht lächerlich klingt,
wie ja, hier kann man vorbei. Genau, dass es nicht irgendwie so ein Mock-up wird, ne? Von Stimmenimitation. Ich glaube. Also ich glaube, je mehr Stimmen, wenn also irgendwas ein Stimmenballett werden würde, dann das kann ich auch nicht mehr stemmen, dann dass man sagt, nur noch anhaucht, dass man weiß, sagte Lynn, sprach Sarah. Ne? Also nach dem Motto, dass man weiß, genau, es war ja die. Yeah. Dann erklärt sich das irgendwann. Wenn man aber weiß, man hat so zwei, drei Frauen Stimmen.
Und die unterhalten sich nur, ohne dass dieser Einschub kommt, Bettina sagte oder sagte.
Ja, das ist natürlich auch sehr schwierig. Aber das ist natürlich eine rhythmische Sache, weil das Buch, nicht jede Szene ist dann so.
Ja, ja, klar.
Dann weiß man, okay, hat den Anteil in dem Buch, jetzt kann ich das machen und an anderer Stelle wieder nicht. Aber genau, also ich finde Stimmen insofern natürlich dieses eher weichere oder ein bisschen nicht so reingekräftelt, sondern ein bisschen weniger davon geben. Ein bisschen weicher, ein bisschen kopfiger werden, ohne dass man jetzt so spricht die ganze Zeit. Aber vielleicht ist es eine doofe Freundin, die vielleicht auch manchmal so spricht. Mein Gott, bist du doof? Und wenn der Nagellack, wo hast du den denn gekauft? Ich weiß auch nicht. Also da kann man so ein bisschen noch chargieren. Aber ich glaube, so diese diesen Wumms aus dem Brustraum rauszunehmen, da ein bisschen weicher zu werden. Oft ist auch der Rhythmus ganz entscheidend, finde ich. Wie spricht die? Oder wenn die einfach aber auch eine Weichheit zulassen vielleicht in der Stimme oder auch die feminine Seite in einer gewissen Weise, die wir ja auch alle haben, ne? Also wir sind ja nicht alle nur Kerle und nicht nur alle nur Weibsbilder, sondern ist auch so ein Ding dazwischen.
Der Sascha ist mehr als nur seine Muskeln.
Ich bin mehr als mein Bauch. Ich muss mir Sport machen, sagt meine Frau. Nee, wirklich. Und ich glaube, dieses
Zulassen, ja, das finde ich schön.
Einerseits dieses Zulassen, ne, dass man auch ein Gedankenspiel zulässt, weil diese Rollen sind auch nicht immer so, so durch und so geradlinig, die reden ja nicht immer nur durch, sondern die leben ja. Mein Gott, Jack, ich, keine Ahnung, mit einem Atmen, dann gibt man, oder eine ältere, also oft ist ja dann vielleicht eine Freundin, halt eine gute Freundin, die kann man super entgegensetzen und dann gibt es vielleicht noch eine Mutter, die ein bisschen älter ist. Mein Gott, also oder eine Oma oder was auch immer, dann kann man ein bisschen brüchiger machen. Das ist, glaube ich, eine Spielfreude, auf die man sich einlassen sollte, wenn man da Hörbücher, sprich ohne das jetzt irgendwie ins Hörspiel alles abkippen zu lassen, aber ich glaube, es ist eine Freude an der Auseinandersetzung, Freude an der Rolle, Freude an den Figuren, die man da kreiert und das glaube ich, so lege ich das an. Weichheit, Rhythmus, ich sage auch immer meinen Schülern, wenn ihr so Ideen habt, Blitzgedanken, ihr lest das, und da fährt auf einmal, nur blöd gesprochen, da fährt ein Zug lang. Na, warum ist es, nehmt dieses Bild, diese Idee, verbaut die.
Sprecht über den Zug drüber, oder was meinst du?
Keine Ahnung, also das ist so, wenn eine Idee, wenn man auf einmal kommt, manchmal hat man so, keine Ahnung, das ist so, ich halte nur blöde Beispiele, aber manchmal sind so die Ideen, die einem so Blitzgedanken, die einem kommen, die passen oft zur Rolle oder zum Bild oder zur Haltung. Und das alles benutzen und zulassen und dann kultiviert einsetzen.
Also, aber das willst du ja auch als Leser, als Sprecherin, auch bei den ZuhörerInnen irgendwie erwecken, diese Bilder im Kopf, ne? Genau. Die du dann selber in dem Moment hast. Und das ist ja das perfekte Ding, wenn man sie schon selber hat und vielleicht sogar umsetzen kann, um sie bei anderen zu erwecken.
Ja, keine Ahnung, das ist ja irgendwie eine Ranch und ganz viele Pferde und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, dann ist das ein super heißer, staubiger Tag und das war nur ein Einfall. Und es steht noch nicht mehr, aber vielleicht ist
es. Und es muss auch jetzt nicht unbedingt mitgesprochen werden, nee, aber wenn du es hast im Hinterkopf, verstehe ich.
Genau, denn auf einmal hilft einem das sozusagen, Mensch, okay, keine Ahnung, wir sollten die Pferde reinholen oder was auch immer, ne? Staubig und oder wie auch immer.
Du improvisierst immer so ein paar Passagen. Ja, die Hufeisen von Sally, dem grauen Pferd, sind wieder locker.
Ja, improvisieren, Alter, die große, ich weiß nicht, wie die anderen Kollegen, ich denke ja immer so, alle anderen Sprecher oder SprecherInnen, alle anderen versprechen sich ja nie und ich bin der Einzige, der sich verspricht.
Ne, bist du auch, ich mach das nie. Okay, nee, ich habe da kein Problem.
Da kriegt ja einen so einen Rappel. Und der André, ne, der vom B3 so, nee, nicht dichten. Ja. Lesen, oh scheiße. Ja, das finde ich immer total schwer. Mhm. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schwer. Warum, oder ich finde es phänomenal, sagen wir es mal so ausgedrückt. Warum habe ich den Eindruck, dass manche sehr flüssig lesen, fehlerfrei 7 Seiten durch, ohne nur das nur. Und manchmal sehe ich mich nur in meinen Gedanken bei irgendwie regelmäßig abbrechen, weil irgendwie, dann habe ich das nicht so gegriffen oder dann lese ich was anderes, als da steht. Aber sinngemäß ist es das Gleiche.
Ja, aber das habe ich auch häufig, aber da rede ich mich da manchmal selber raus und denke, ja, ich bin gerade einfach so sehr in der Story drin, dass ich dann halt einfach, und häufig sind es ja nur irgendwelche, diese Modalpartikel, doch oder sogar, die man dann vielleicht irgendwie austauscht oder auslässt oder man haut noch ein Auch irgendwo rein, wo es gar nicht ist. Mhm. Und da wird ja dann leider auch schon gesagt, nee, das ist nicht versprochen oder so.
Ja.
Nee, weil manchmal muss man ganz strikt am Skript bleiben.
Ja, total,
ne?
Total. Denke ich halt manchmal auch, liegt das daran, dass man Schauspieler ist, weil, oder nicht, oder ne? Weil ich dachte immer, dieses, der Moment der Begegnung beim Drehen oder beim Theater ist in meinem Dafürhalten immer eine Form der Grundimprovisation auf Basis des abgesprochenen Skripts. Also, ne, ich komme, also sich an dem Skript entlang zu hangeln, auch wortwörtlich, ja, aber immer zu gucken, wie ist denn der Spieler, dein Partner? Also das als Partnerspiel zu verstehen.
Sowohl mit körperlichen oder Mimik oder vielleicht auch so ein paar.
Darauf zu reagieren. Und diese Mini-Improvisation, die man jahrelang übt, also frisch zu bleiben im Kopf, an deinem Partner dran zu bleiben, ah, jetzt sitzt du so, aha, das benennen zu können, also sich nicht nur, oh, das ist mein Text und den, sondern frisch zu bleiben, gedanklich frisch zu bleiben, da dieses Energielevel auch zu halten, da verfalle ich dann manchmal in dieses Worte zu tauschen, weil die auch stimmen. Ja. Denk, oh fuck, okay, fuck, oh nein, oh, der hat gesessen, auch schon wieder im Pfeil.
Und guck mal, und ich habe damals immer gesagt, dass jetzt macht es für mich alles Sinn. Ich habe ja noch letztens gesessen mit einer Kollegin und darüber gesprochen, dass ich so ungern lese. Ne? Ich lese wirklich sehr ungern, ich habe das früher in der Schule nicht gemocht, weil für mich war Lesen immer nur Hausaufgabe. Das lag daran, dass ich, bevor ich selber mal privat ein Buch in die Hand genommen habe und oder das gemacht habe im Leben und gesagt habe, ich will jetzt mal was lesen, war es halt immer nur, nee, du musst jetzt das lesen, weil der Lehrer das will und das sogar in den Osterferien oder so. Deswegen habe ich so eine generelle Aversion immer gegen Lesen gehabt. Und ich hatte dann auch immer total Bammel davor, vorzulesen in der Schule, weil ich eben dann so aufgeregt war, dass ich auch Wörter getauscht habe oder so. Mhm. Aber jetzt gibst du dem ja einen ganz anderen Spin und sagst, nee, du warst so sehr da drin, dass du die Wörter getauscht hast, weil du schon, du hast dich da so sehr reingeschauspielert, Michael. Es war gar nicht Dummheit im Lesen, es war einfach, ich war in einer anderen Sphäre.
Ja.
Ich lese in anderen Sphären. Toll, ja. Toll. Ja. Ja. Toll, das habe ich mir jetzt zwar dazu gedichtet, aber ich sehe, du sagst ja auch gar nicht nein.
Nein. Also genau dieses, so hat André auch reagiert vom Studio B3. Nee, ist klar.
Okay. Aber beim Studio B3, um das nochmal kurz abzurunden, wenn ich dann da mal da bin und dann saßt du mal in der Nachbarkabine oder so, dann habe ich auch immer erleichtert geseufzt, wenn ich gesehen habe, dass deine rote Lampe, die angeht, wenn Aufnahme ist, auch mal ausgeht, weil dann weiß ich, ah cool, er hat sich gerade versprochen, prima, ah, es ist schon wieder aus, ah, das ist wieder versprochen, hey, der verspricht sich also auch, der Sascha, cool, finde ich nur, also das ist ganz schön für die Therapie, so eine kleine Therapie.
Aber das ist so witzig, dass du das sagst, irgendwann habe ich auch mal meine Mütze auf das rote Lämpchen gedreht, gesetzt, damit die Kollegen nicht sehen, dass es immer an und aus geht.
Also ehrlich, ich dachte nur für dich selber.
Nein, nein, manchmal so, nein, nein. Aber also manchmal steigere ich mich dann auch so rein, oh fuck. Und dann ist es wie so ein, oh, da müsste man eigentlich 15 Minuten Pause machen, sagen, ey, einmal durchlüften, ne? Dann auch die so die eigene Tragfähigkeit oder die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu lernen, zu sagen, jetzt brauche ich eine Pause.
Ich bin dann auch total verbissen manchmal und denke, nee, komm, jetzt, das kann doch nicht sein, ey. Das sind nur 6 Wörter. Das kriegst du wohl hin, ne? Und wieder beim letzten Wort. Ja.
Genau. Und dann merkst du auch so an der Art, wie André manchmal die Tastatur bedient. Ob er das gut findet gerade und Spaß hat und noch einen Spaß reinmacht. Oder ob er jetzt bald mal eine Pause bräuchte. Rotlicht. Nein, nein, immer noch nicht. Und dann,
um das Ganze jetzt auch nochmal so irgendwie von deiner Biografie her irgendwie abzurunden, wo kann man dich denn jetzt in Zukunft hören? Weil sehen kann man dich ja gerade eher nicht, außer man guckt Wiederholung von was, wo bist du denn viel aufgetreten früher oder wo kennen denn die Leute denn Sascha?
Von ganz früher.
Ja, oder wann auch immer.
Ja, ganz
früher. Ja, ganz früher, ne?
Da habe ich Oma Bügel TV Rote Rosen habe ich mal gespielt. Ne?
Oma Bügel TV.
Ja. Das, sind Sie nicht der Felix?
Ist das sowas wie Sturm der Liebe und sowas?
Genau, ja, sowas, so der Telenovela.
Easy. Warst du der Felix? Für wie lange?
Lass mich überlegen. Ich glaube, drei Jahre.
Oh, wow, das sind dann einige Episoden auch, oder?
Ja, ja. Das ist ja auch eine ganz eigene Produktionsweise. Also, ich bin jetzt damit durch. Ich mach's auch nicht mehr. aber es ist schon, es ist krass, weil man ja pro Tag ein Buch hat. Also du hast 5 Tage, 5 Bücher, die krass, du darunter rockst und dann in den Folgen springst. Hast da deinen roten Faden an Figurenentwicklung oder was da so kommt. Manchmal hast du mehr zu spielen und mehr zu drehen und manchmal weniger. Eine große Geschichte. Und dieses sich relativ schnell auf eine Situation einzulassen, spielerisch, okay, mal Textprobe, okay, dann machst du das hier links, rechts und so. Und dann wird gedreht, weil du ja noch 11 Bilder am Tag drehst. Wo halt jede gute, hochwertige Fernsehproduktion mit den Ohren schlackert. Weil, Moment mal, 11 Bilder? Du, nein, 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 nein. So können wir qualitativ gar nicht leisten.
Da haben wir ja gerade erstmal eins ausgeleuchtet. Wo
die dann ja, ja, genau. Und das ist so, hat einerseits total Spaß gemacht und total fordernd und auch unter den Kollegen wirklich, wirklich, man weiß, was man getan hat. Und das liegt auch nicht jedem, diese Spiel- und Arbeitsweise. Aber nach 3 Jahren war das für mich auch vorbei. Und ich könnte mir jetzt auch nicht nochmal vorstellen, das jetzt nochmal zu machen, weil, ja, wenn ich das mache, dann will ich was anderes drehen.
Und wo können wir derzeit den Sascha hören oder in Zukunft, auf welches Projekt freust du dich, was jetzt bald erscheint?
Also in letzter Zeit sind mir die Kollegen von Bastei Lübbe, von Lübbe Audio ziemlich gewogen. Danke dafür. Und tolle, also jetzt habe ich so ein, was ganz spannend wird, ist Der Bulle und der Schmetterling. Da habe ich schon das erste Buch eingelesen. Das ist so ein sehr skurriles Ermittlerduo davon.
Aber keine Fabel.
Nein. Es ist ein älterer Ermittler, der schon älter, ein bisschen übergewichtig und mit einer jüngeren Ermittlerin zusammenarbeitet, ohne zu viel zu verraten, die hat die Gabe sozusagen.
Du tappst so ein bisschen drumherum um. Ja, was ist zu viel, was ist zu
wenig? Ja, die hat die Gabe sozusagen, sich mit Tieren zu kommunizieren, aber auf eine sehr interessante Weise. Und das ist aber einerseits Krimi, andererseits wirklich hochwertige Comedy. Und es ist wirklich auch schwer zu lesen, weil Comedy oder Komik oder ne, hat einen Rhythmus. Eine Leichtigkeit, aber du brauchst auch ein Timing dafür und um die Figuren da zu kriegen, da freue ich mich sozusagen auf die nächsten Bücher schon, die anstehen. Das erste Buch habe ich jetzt in Berlin schon eingelesen.
Das kommt bald. Der Bulle und der Schmetterling.
Genau, ja. Und dann steht auch noch an, ich weiß aber nicht, ob das eine Serie wird oder so, die Geisterkicker, da freuen sich meine Kinder. Ja. Geht um einen Jungen, der eine Geisterbegegnung hat auf dem Fußballplatz und ein Deal mit dem Geist eingeht, um zu seinem Ziel zu kommen. Und ist also total niedlich.
Okay, mehr wird nicht verraten.
Genau.
Cool, Sascha, da halten wir die Ohren für auf. Vielen Dank, dass du hier warst. Du bist tatsächlich, glaube ich, der erste Berliner Kollege, der hier sitzt.
Ja.
Ich hatte schon auch mal hier SchauspielerInnen sitzen, die irgendwie so in Berlin wohnten, aber so der erste Sprecher, der wirklich eigentlich aus Berlin kommt und dann ab und zu mal nur in Köln ist, das war spannend. Das war spannend auch zu hören, wo du herkommst, wo du hingehst und was du willst und was du machst. Und ich wünsche dir, dass du bald einen schönen Garten hast, wo du mit der ganzen Family irgendwie und dem Hund dein nächstes Hörbuch vorbereiten kannst.
Ja, super, danke schön. Vielen lieben Dank.
Bitte.
Ja.
Mach's gut, Sascha. Ciao.
Tschüss.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.